Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Nach dem Ende von Dennis Kelly. Ein hinterlistiges kleines Vexierspiel, das sein Publikum gnadenlos aufs Glatteis führt. So stand es nach der deutschen Erstaufführung 2007 in Berlin am Deutschen Theater in der Berliner Zeitung. Nun wird dieser Psychothriller, ein Zwei-Personen-Stück im Abendprogramm der Box am Theater Heilbronn, gezeigt. Es geht um Machtstrukturen und Machtspiele. Dramaturgin Miriam Meuser will das Stück als Metapher verstanden wissen für das Phänomen Manipulation der Gesellschaft durch Regierungen. Im Jahr 2005, noch vor dem Hintergrund des islamistischen Terrors von 9/11 in New York, wurde nach dem Ende in London uraufgeführt. Louise und Mark, zwei junge Leute, sind die Protagonisten des Stücks. Sie findet sich eines Morgens in einem Bunker wieder, der Mark gehört und in den er sie getragen hat, ohne dass sie sich an irgendetwas erinnert. Anschaulich berichtet er von einem Atomschlag, vor dem er sie gerettet haben will. Dafür erwartet der verdruckste, unsichere junge Mann von seiner Arbeitskollegin Louise Dankbarkeit und Zuwendung. Er ist schon länger in sie verliebt und konnte bislang nicht bei ihr landen. Jetzt versucht er es mit Machtspielen. Es entsteht eine klaustrophobische Situation. Wir bekommen tiefe Einblicke in die Psyche der beiden Figuren. Soweit ganz grob die Handlung von Nach dem Ende. In dieser Folge der Hörbühne werde ich mit Regisseurin Luisa Köpper sprechen. Es ist ihre Erstregie. Auch Romy Klötzl, sie spielt die Louise, und Sven-Marcel Voss als Mark äußern sich zum Stück und zu ihren Rollen. Außerdem werden Sie einige Szenenausschnitte hören. Ich freue mich über Ihr Interesse am Podcast. Mein Name ist Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Luisa, warum hast du dir ausgerechnet diesen apokalyptischen Thriller für dein Regiedebüt am Theater Heilbronn ausgesucht?
Ich habe tatsächlich sehr viel schon von Dennis Kelly gelesen und auch auf der Bühne gesehen und fand die Stücke immer sehr nahbar und sehr gesellschaftsrelevant und kritisch und aktuell. Und gerade dieses Stück hat ja mich total in seinen Bann gezogen. Ich habe das auch noch nie gesehen. Und als ich es gelesen habe, konnte ich gar nicht aufhören, es zu lesen und mir direkt ja Gedanken darüber zu machen. Und es sind sofort Bilder entstanden in meinem Kopf. Und möchte da einfach gerne das Publikum dazu auffordern, sich diesen Themen zu stellen und vielleicht auch eine Plattform zu schaffen, in der man darüber reden kann.
Das ging mir ganz ähnlich. Ich habe auch gedacht, ich schaue mal rein ins Stück und habe es dann nicht mehr aus der Hand legen können. Also es ist wirklich unglaublich spannend und sehr, sehr gut geschrieben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ganz grundsätzlich, bist du Krimi-Fan oder hast du einen Hang zu solchen dystopischen Themen?
Grundsätzlich lese ich sehr viel in alle möglichen Richtungen, auf jeden Fall. Das Thema interessiert mich halt vor allem zurzeit sehr, weil es einfach so aktuell ist und man ja nicht weiß, was so politisch gerade passieren kann und wie sich Menschen dann in solchen Ausnahmesituationen verhalten, ist nun mal einfach anders, als wenn man in einem normalen Alltag feststeckt.
Du arbeitest jetzt schon einige Zeit am Haus als Regieassistentin. Welche wichtigen Erfahrungsprozesse hast du da für dich gemacht, die dir jetzt eben auch helfen für diese Erstregie?
Einerseits natürlich, wie man mit Schauspielern umzugehen hat und wie man eine gute Arbeitsatmosphäre schafft. Und das war mir sehr, sehr wichtig als erste Regiearbeit, dass wir ein gutes Ensemble sind, ein gutes Team, was gut zusammen funktioniert, gerade bei diesen Themen, die wir hier besprechen und uns auch fallen lassen können in unserem Raum und keine Angst haben voreinander und vor den Themen und Dinge anzusprechen und auch mal Grenzen aufzuzeigen. Und ich habe viel gelernt, wie man eben auch mit diesen Themen umzugehen hat. Ich habe zum Beispiel bei Prima Facie Regieassistenz gemacht, was mir sehr viel geholfen hat für dieses Stück jetzt, da Elias da auch sehr gut mit umgegangen ist mit den Themen und dass wir da viel drüber geredet haben, auch mal zusammen geweint haben und uns auch Dinge erzählt haben, die man normalerweise nicht bespricht in einem Team. Und ja, diese ganzen Ereignisse haben mir sehr geholfen und natürlich aber auch meine Arbeit als Regieassistentin anderen Regisseuren über die Schulter zu schauen und zu schauen, wie fängt man an, eine Szene aufzubauen, wann geht man an den Punkt und knackt noch ein bisschen an den Szenen rum und schraubt ein paar Schrauben, dass es dann immer besser wird. Und bin da sehr glücklich drüber, dass ich jetzt das machen darf und inszenieren darf nach diesen Jahren als Regieassistentin.
Ja, in Prima Facie, in diesem Stück, wovon Luisa Köpper spricht, vielleicht erinnern Sie sich, da ging es um Vergewaltigung. Dieses Stück Nach dem Ende erzählt nun von verschmähter Liebe und Machtspielen, all das vor dem Hintergrund einer allgemein unsicheren Weltlage. Die atomare Katastrophe bildet sozusagen die Folie für individuelle Katastrophen. Wir hören mal in den Anfang rein.
Ich trage dich. Ich finde mich nicht zurecht, weil die Straßen, die Häuser waren weg, die Gebäude nur noch Trümmer. Ich war mir deshalb nicht sicher und kriege Panik. Ich habe Angst. Überall Leichen und das einzige Geräusch ist das Feuer und ich kann die Wolke aufsteigen sehen und da waren Flammen in der Wolke, innen drin. Wunderschön, einfach unglaublich. Und ich kam an die Kreuzung und dachte, ist das die verdammte Kreuzung? Es gab keine Orientierungspunkte.
Das Haus mit dem Bunker nebendran, das besitzt Mark seit Jahren. Eingerichtet mit Pritschen, Tisch, Stuhl, Konserven. Von den Menschen rundum, auch von Louise, fühlte sich auch deshalb verhöhnt, nicht für vollgenommen. Und nun sitzt er mit ihr da drin, im Bunker, wünscht sich Nähe und lässt seiner Eifersucht freien Lauf.
Würdest du es tun, wenn Francis dich bitten würde?
Herrgott, nochmal!
Nein, reine Neugier.
Von wegen!
Doch?
Von wegen! Weil du durchgeknallt bist und das eine Fangfrage ist, mit einem einzigen Zweck, deine Paranoia wegen Francis zu schüren.
Ich bin nicht paranoid wegen Francis und... Eigentlich ist das gerade genau wie auf der Party von Jess.
Die Party von Jess?
Ja.
Die Party von Jess?
Ja.
Warum fängst du jetzt von Jess Party an? Was hat Jess Party mit irgendwas zu tun?
Weil auf Jess Partys, ja, auf Jess Party, da hast du dich über mich lustig gemacht.
Oh, das ist Monate her. Kannst du denn nichts einfach mal auf sich beruhen lassen?
Über mich lustig gemacht, mich runtergemacht, du hast...
Ich hab dich runtergemacht.
Ja, hast du.
Ich hab dich auf Jess Party runtergemacht?
Ja.
Und was war mit dir?
Wie mit mir?
Du hast dich wie ein Vollidiot aufgeführt.
Ich?
Ja, wir trinken alle einen und amüsieren uns und plötzlich hackst du auf allem rum, was ich sage. Das denkst du nicht wirklich, Louise. Das passt nicht zu dir, Louise. Warum unterhältst du dich über Footballers Wife, Louise?
Du warst nicht echt.
Nicht echt?
Immerhin warst du besoffen, also habe ich...
Nicht echt? Verdammt, für wen hältst du dich, dass du entscheidest, ob ich echt bin oder nicht?
Du warst nicht du selbst.
Du entscheidest nicht, wer oder was ich bin. Ich entscheide das.
Wir hatten gute Gespräche, als du bei uns angefangen hast.
Und ich fand die
wir
auch
haben über
schön.
So vieles...
Wirklich, wir hatten
Sachen,
einige Güte.
Die wichtig sind, wie...
Glaub
Klonen
mir, es hat mir auch gefallen, aber wer bist du, verdammt, dass du entscheidest, wer ich bin? Ich war einfach normal, hab mich mit den Leuten amüsiert.
Machtspiele. Sie lässt sich darauf ein, um nicht unterzugehen. Sie ist eine lebensbejahende, allseits beliebte, gut aussehende junge Frau. Und er ist eher so ein verklemmter Außenseiter-Typ, Nerd, dessen Liebe in Besitzen wollen umschlägt, in Gewalt und Bedrohung. Beschreibt ihr mir mal selbst eure Rollen, wie ihr euch selber verortet? Romy?
ja. Ist schon mal sehr treffend, was du gesagt hast. Was mir im Laufe der Arbeit so aufgefallen ist, dass sie vielleicht so ein bisschen ein People-Pleaser ist, dass es ihr wichtig ist, dass Leute gut von ihr denken oder sie auch sich gut anpassen kann in verschiedenen Gruppen, je nachdem, wo sie gerade ist, dass sie einfach gerne gemocht werden möchte. Und ja, ich glaube, also für mich bei dem Stück auch wichtig ist, dass sie sich am Anfang versucht, an diese Situation zu akklimatisieren, dass sie da irgendwie reinpasst, was dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert.
Dass sie ihm auch tatsächlich glaubt.
Ja, absolut, weil die grundlegend eigentlich ein ganz gutes Verhältnis haben, sind jetzt nicht die besten Freunde, aber eben Arbeitskollegen und ja.
Und er?
Ich glaube, Mark ist jemand, der sich oft in seinen Gedanken und in seiner Fantasie verliert. Er ist anders als Louise, die gemocht wird von allen Leuten. Mark eckt er an. Also ich glaube, Mark ist jemand, der sagt, was er denkt. Dem ist egal, glaube ich, was andere Leute von ihm denken, aber er ist wirklich besessen von Louise. Und was Louise betrifft, ist ihm das nicht egal, was sie denkt von ihm. Und anders als Louise ist Mark Oder ist Louise wirklich eine Freundin für ihn? Also das kommt im Stück auch relativ am Anfang vor, dass es gibt eine Abschiedsfeier von ihr, weil sie auf der Arbeit aufhört. Und die haben sich dann gestritten, gehen auseinander. Ohne Tschüss zu sagen, verlässt sie das Lokal. Und sie sagt relativ am Anfang vom Stück auch, ich habe deine Nummer, ich hätte dich schon angerufen. Also ist jetzt nicht so, dass ich einfach gehen würde. Und sagt sie auch, wir sind ja Freunde. So. Und für Marc ist es wirklich, dass er sagt, ja, ich weiß, wir sind Freunde. Wir sind nicht einfach nur Arbeitskollegen. Diese Besessenheit ist sehr stark in ihm verankert.
Tut er das, was er tut, weil er das Gefühl hat, er hat nichts mehr zu verlieren?
Er tut das auch, glaube ich, aus dem Gedanken heraus. Es ist aber nichts, was er geplant hat. Ich glaube, er hat sich das alles ausgemalt, wie es mit ihr wohl wäre, wenn er einfach mal Zeit mit ihr alleine hätte. Es gibt auch, das ist am Ende des Stücks, einer von den Monologen, den wir gerade hatten, wo er sagte, die Welt wäre perfekt, wenn ich nur mit dir reden könnte. Und das ist, glaube ich, etwas, was er sich ausmalt. Er hat halt dieses Haus mit dem Bunker ganz zufällig gekauft und hat sich da, glaube ich, immer wieder vorgestellt, wie es wäre, wenn er nur mit ihr alleine wäre. Ich glaube, er ist davon überzeugt, dass sie sich total in ihn verlieben wird.
Aber das heißt auch, dass Liebe für ihn besitzen wollen bedeutet?
Ja, er hat eine Vorstellung von Louise, die er sich erhofft und erwünscht, die erfüllt werden sollte. Und das passiert aber nicht. Und dann kommen halt Maßnahmen zutage, die sie zwingen, dazu so zu handeln, wie sie in seiner Vorstellung handeln sollte.
Wie erscheint euch die Geschichte? Erscheint ihr euch nachvollziehbar oder doch eher konstruiert?
Oh, ich glaube, so ein Szenario ist auf jeden Fall realistisch. Also wir haben es in der Arbeit viel davon gehabt oder bei mir ist es gerade auf YouTube, mir werden lauter so Horror-Stories, wie nennt man das, True-Crime-Zeug vorgeschlagen von den absurdesten Geschichten mit irgendwelchen Sexbunker und was weiß ich. Es gibt Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich meine, das Stück ist ziemlich heftig und krass, aber es gibt noch Dinge, die durchaus schlimmer und unvorstellbarer sind. Also deswegen ist es auf jeden Fall realitätsnah.
Wie geht's dir, Sven?
Genauso. Man muss ja nur Josef Fritzl, das war für mich das präsenteste Beispiel in der Hinsicht. Ich finde das sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Geschrieben ist es unglaublich psychologisch genau. Immer wieder, wenn ich es gelesen habe, wenn wir Szenen geprobt haben, nach jedem Mal, wenn ich es gemacht habe, habe ich immer mehr gemerkt, ach krass, okay, das ist so manipulativ da alles. Die kleinste Bemerkung in der ersten Szene schon, es geht los, dass da auf bestimmte Themen gelenkt wird durch so, ach, das ist ja nichts Schlimmes oder nein, mach dir keine Gedanken drüber. Und es ist hart. Für mich ist es fast wie ein Film. Also man könnte daraus einen richtig, richtig guten Film machen. Und ich sehe da die Herausforderung, das für die Bühne zu schaffen, auch wenn es für die Bühne natürlich geschrieben ist. Aber sowas, was so klein ist, was so zwischenmenschlich da verhandelt wird, das ist eine große Herausforderung, ja.
Du hast dich nach was Besseren umgesehen.
Ach, Scheiße.
Nein, nicht weiter schlimm, passiert eben. Die Leute wollen mehr, bessere Freunde und...
Verdammte Scheiße.
Du hast das Ganze angefangen mit diesem dämlichen Spiel. Der erste Eindruck.
Ach, du lieber Gott.
Was?
Marc. Ging etwa alles nur darum?
Tu das jetzt nicht so belanglos ab.
Es ist belanglos.
Du hast gelacht.
Ach, Scheiße.
Du hast gelacht, Louise.
Marc, du bist verrückt.
Was ist dein erster Eindruck von Sarah, Louise? Bisschen vorlaut. Was ist dein erster Eindruck von Gary, Louise? Ziemlich witzig.
Marc, ich mag dich, aber du bist komplett wahnsinnig.
Was ist dein erster Eindruck von Francis, Louise? Ziemlicher Mistkerl. Bei dem muss man aufpassen.
Ich bin in einem Bunker mit einem Wahnsinnigen.
Was ist dein erster Eindruck von Marc, Louise? Und du hast bloß gelacht.
Was ist so schlimm daran?
Du hast gelacht.
Es war ein warmherziges Lachen.
Alle haben mitgelacht.
Ich habe Francis Mistkerl genannt.
Mistkerl ist was Gutes. Mistkerl hätte ich gemocht.
Du bist aber kein Mistkerl.
Bei mir hast du einfach gelacht.
Ja, weil ich dich mochte. Es war ein warmherziges...
Und alle haben mitgelacht, als wäre uns allen klar, was für ein Trottel...
Im Ernst, war es das, worum es die ganze Zeit ging?
Inwieweit interessiert oder betrifft euch dieses Thema auch, dieses Thema des Stücks? Ich meine, es geht um das Ende der Welt durch einen Atomschlag, es geht um Gewalt innerhalb der Gesellschaft, es geht eben vor allem auch um Gewalt innerhalb von Zweierbeziehungen, das Miteinander von Frauen und Männern, es geht um Machtspiele.
Ich bin da sehr distanziert zu. Ich mag es insgesamt, mich immer, gerade wenn man sowas jetzt hat als Vorlage, sich da so reinzuarbeiten und sich auch gewissermaßen da reinzusteigern, das ist das, was ich wirklich liebe. Aber da bin ich ganz weit von entfernt.
Also braucht es da womöglich auch genau diese Distanz?
Ich glaube, wenn man Erfahrungen gemacht hat in diese Richtung, kann das auch helfen. Ich glaube, beim Schauspiel kann alles helfen. Es kann Distanz helfen und es kann Erfahrung helfen. Wüsste ich jetzt nicht zu beantworten, ob es mir hilft oder nicht hilft.
Wie geht's dir, Romy, mit diesen Machtspielen? Wie betrifft dich das?
Also, da kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich glaube, sowas kennen viele Leute oder ich kenne das auch, einfach so manipulatives Verhalten. Es muss ja nicht mal gerade in einer Liebesbeziehung sein, sondern auch bei Freundschaften oder ArbeitskollegInnen oder was auch immer, dass man so kleine manipulative Sätze, die ganz leicht fallen, finde ich schon, dass das viele Leute betrifft. Und also auch die Sachen, die ich kenne, wo ich wiedererkannt habe in dem Stück. Oder auch bei der Arbeit, wo wir gesagt haben, ah, guck mal, das war wie in meiner Ex-Beziehung oder was weiß ich, ganz viele Bilder oder Mechanismen, die man irgendwie wiedererkennt.
Dieser Text, das sind kurze Sätze, es sind Klappsätze, es sind abgebrochene Sätze. Die beiden fallen sich ins Wort. Also wirklich ein atemloser Text, der einen total in den Bann zieht. Aber das macht es natürlich für die Regie auch nicht leichter, ne?
Genau, das macht es nicht leicht. Auch wann muss man dran arbeiten, dass sie sich ins Wort fallen? Wann sollten sie aussprechen, aber nicht weiterkommen können? Wann hören sie sich überhaupt gar nicht erst zu? Wann hören sie sich zu, wollen aber sich nicht zuhören und reden einfach übereinander drüber? Da muss man ganz fein arbeiten und Nuancen entscheiden da eigentlich die ganze Zeit und da muss man wirklich 100% dran sein und auch lieber eine kürzere Probe machen, dafür noch effektiver, als man haut die 4 Stunden durch und kann irgendwie am Ende nicht mehr.
Also da hast du dich wirklich gleich eine große Geschichte gewagt. Dieses Stück, das stammt jetzt aus dem Jahr 2005. Da war die Terrorangst überall nach den Geschehnissen von 9/11 auf einem Höhepunkt. Man fragt sich, sind wir da jemals wieder runtergekommen? Das ist ja eine große Qualität des Stücks, dass es uns gefühlsmäßig auch in unseren Ängsten und Horrorvorstellungen total mitnimmt. Wie geht's dir damit als junge Frau?
Na, also die Themen, die dort behandelt werden, betreffen mich als junge Frau schon fast alltäglich, würde ich sagen. Jetzt nicht unbedingt nur die Angst vor einem Anschlag und dieser Bunkererfahrung, sondern auch des Machtmissbrauchs und der Machtverhältnisverschiebungen. Denn gerade als junge Frau ist man da leider sehr oft ausgesetzt und muss sich dann verhalten und kommt auch in Situationen, in denen man nicht einfach mehr weiter weiß und irgendwie versuchen muss, damit umzugehen, so wie die beiden das ja dann am Ende auch machen müssen. Deswegen, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Kapitel, das Kapitel nach dem Ende, wo dann eben der Zuschauer erfährt, wie geht's denn eigentlich weiter, ne? Wenn man eigentlich glaubt, jetzt ist Schluss, aber sie kommen nicht voneinander los und es ist einfach ein einziges, Gespenst im Raum sozusagen mit drin. Und beide sind irgendwie zerstörte Menschen, können aber auch nicht mehr ohne einander. Und das Gefühl kenne ich einfach von solchen Situationen, in denen ich auch schon war. Und finde, das machen die beiden Schauspieler auch wahnsinnig gut und musste heute auch ein Tränchen verdrücken, als wir diese Szene durchgespielt haben, weil das einfach schon sehr, sehr heutig und sehr, sehr aktuell ist. Und ja, ich glaube, da jeder mitfühlen kann.
Wir wollen in diesem Podcast gar nicht allzu viel preisgeben über den Handlungsbogen des Stücks und den Ausgang der Geschichte. Es ist spannend, nur so viel. Die Psychospielchen im Bunker, wie das Rollenspiel Dungeons and Dragons, in dem man zusammen eine einzigartige Geschichte erlebt. Es stammt aus Amerika in den 70er Jahren. Diese Spielchen, sie wirken unmittelbar und beklemmend. Auch durch Nahrungsentzug setzt Mark Louise unter Druck.
Du bist ein Arschloch. Gib mir was ab. Mark. Gib mir lieber was ab. Mark. Gib mir lieber was ab. Im Ernst, Mark, lass es, weil wenn du das machst, dann werde ich... Du Beschissener! Du Beschissener! Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich weiß wieder, was ich bei unserer ersten Begegnung dachte.
Nämlich?
Es ist mir gerade wieder eingefallen.
Sag jetzt nicht irgendwas bloß, um dich an mir zu rächen.
Nein, nein, es ist wahr.
Ja, aber sag jetzt nicht irgendwas bloß.
Genau das habe ich gedacht.
Luis, lass, weil...
Nein, Marc, es ist wahr. Soll ich dir sagen? Soll ich dir das sagen, Marc? Willst du es wissen? Ich dachte... Oh.
Nein, hast du nicht.
Ich dachte...
Ist mir egal. Hast du nicht erwartet, was? Dass ich sage, ist mir egal.
Ich dachte... guck ihn dir an.
Ich könnte dir ernsthaft wehtun. Tausende und abertausende Leichen da draußen. Menschen, die zu Schatten verdampft sind und niemand weiß, dass du hier bist. Ich könnte dir ernsthaft wehtun. Wenn ich ein schlechter Mensch wäre.
Ja, was ist das für einer? Marc. Wie schätzt Regisseurin Luisa Köpper ihn ein? Wie würdest du letztendlich dieses, ich nenne es mal, schwarzes Kammerspiel einordnen? Geht es um einen politischen Anschlag oder sehen wir da doch eher das Spiel eines Mannes, der ein Psychopath ist, eines verklemmten Mannes, der mit der Welt und vor allem eben auch mit den Frauen nicht klarkommt?
Ich glaube, Marc ist eine wahnsinnig verletzte Seele, welche einfach sehr viel schon erlebt hat in seinem kurzen Leben bis dahin, von Mobbing über Vernachlässigung, vielleicht auch vom Elternhaus. Deswegen sehe ich ihn gar nicht als reinen Täter von Anfang an. Und er versucht sich eine Art der Liebe aufzubauen und seine verquerte Art von Liebe mit Luis herzustellen, wie eben dieses Dungeons and Dragons Spiel, etwas herstellen, in eine Fantasiewelt abtauchen und somit eben in den Bunker abzutauchen mit seiner großen Liebe. Und ich glaube auch nicht, dass er sich das von vornherein alles so vorgestellt hat. Es war eine Übersprungshandlung, es war seine letzte Möglichkeit, diese Frau an sich zu binden, und er hat das geschafft.
Das lassen wir so stehen. Das Stück wird im Abendspielplan der Box gezeigt, und das ist ein sehr intimer Raum hier, der sich auch sicher gut eignet für so ein Zwei-Personen-Stück. Aber das Publikum ist natürlich sehr, sehr nah dran. Macht es euch das als Schauspielerin, als Schauspieler eher leichter oder vielleicht auch schwerer?
Ich kenne die Box ja schon ganz gut. Mein erstes Jahr war ja hier in der Box, und ich mag den Raum an sich total gerne und ich finde es den perfekten Raum für dieses Stück. Ich glaube, gerade weil das, wie Sven vorhin schon gesagt hat, so ein nahes, kleines Ding im Prinzip ist, könnte man, glaube ich, fast gar nicht auf eine große Bühne übertragen, weil die Zuschauer uns wirklich so nah wie möglich sehen müssen, fast, um jede Falte oder sonst irgendwas zu erkennen. Ja.
Dieses Stück, das schafft es wirklich intensiv mit Ängsten zu spielen und sicherlich dadurch auch eine Form der Beklemmung hervorzurufen beim Publikum. Glaubt ihr denn, die gehen da raus und denken, das war jetzt ein guter Plot? Ich fand das spannend, wie so ein bisschen wie nach einem Tatort. Also wir werden noch nicht verraten hier, wie das Ganze ausgeht. Oder geht das Stück doch tiefer und gibt einiges zum Nachdenken mit auf dem Weg? Also Louise sagt ja an einer Stelle, ich denke viel darüber nach, was Menschen antreibt, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Was glaubt ihr?
Ich glaube, dass die Leute, wenn wir es gut machen, wenn wir das hinbekommen, da öffnen sich Abgründe. Und ich weiß nicht, was die Leute sich fragen werden oder ob sie sich was fragen werden, aber ich denke, dass die Leute nicht denken, oh, das war jetzt aber ein schöner Abend.
Ja, ich hoffe, dass wir mit dem Abend die Menschen auch gerade durch die Nähe einfach sehr gut erreichen können, so. Und vielleicht bei den Nachgesprächen nicht der erste Satz ist, toll, wie viel Text sie sich merken konnten, sondern dass die Emotion einfach gut rüberkommt und wir Leute damit berühren können.
Nach dem Ende von Nach dem Ende wird es ja auch regelmäßig immer wieder mal Publikumsgespräche geben. Ne?
Genau, also da bin ich sehr gespannt drauf. Publikumsgespräche und Diskussionen finde ich sowieso sehr, sehr ratsam, gerade zu solchen Themen. Bei Prima Facie haben wir das auch sehr gut durchgezogen und da sind wahnsinnig tolle Geschichten dazu gekommen und Menschen sind aufgestanden, haben die Geschichte das erste Mal erzählt, und da bin ich sehr gespannt drauf, was hier mit diesen Themen passiert und freue mich, wenn wir eine Plattform bilden können, wo die Gespräche möglich sind und auch auf Diskussionen, die vielleicht entstehen, weil natürlich auch einige Diskrepanzen in dem Stück sind und vor allem sich die Täter- und Opferperspektiven immer wieder verschieben. Also ich finde, es ist keiner das reine Opfer und keiner der reine Täter. Und das macht das Stück auch so spannend und wertvoll.
Ihr habt nun einen Bühnenbildner, einen Ausstatter an der Seite, der sehr erfahren ist und auch bekannt ist am Haus für seine überbordende Fantasie. Wie habt ihr das hier umgesetzt? Wie unterstützt euch das Bühnenbild oder die Ausstattung, um in diese Tiefen des Atombunkers abzutauchen?
Toto hat hier auch ganze Arbeit geleistet, denn er hat sich auch mal auf eine andere Art und Weise eingelassen zu arbeiten und ist sehr minimalistisch geblieben. Die normalen Bühnenbilder von Toto sind nämlich eher ausufernder und mit sehr, sehr vielen Requisiten und Schnickschnack. Da sind wir natürlich hier jetzt gar nicht so. Wir sind sehr minimalistisch und haben auch alles eigentlich in Grau gehalten und das unterstützt die Tristheit eines Bunkers sehr. Allein schon hier die Box im Theater ist dafür natürlich wie gemacht. Durch die tiefen Decken und dieses beklemmende Gefühl ist das natürlich sehr vorteilhaft für das Stück. Wir möchten, dass das Publikum sich darauf einlässt, auf eine Theatererfahrung und nicht nur einen Theaterabend.
Wie würdest du denn diese Theatererfahrung beschreiben, mit der die Leute dann womöglich hier rausgehen?
Also der Plan ist, dass die Zuschauer getoucht werden von den Inhalten und aber auch mal ein beklemmendes Gefühl erleiden und nicht, dass sie jetzt froh sind, rauszugehen, aber dass sie einfach merken, was das für eine Situation ist und den Ausnahmezustand auch vor Augen haben und vielleicht auch eben unter dem Gesäß spüren oder den Nachbarn oder sowas spüren, dass es ihm unbequem ist. Und einfach nicht so ganz so leicht ausflüchten können und sagen können, naja, wir sind ja nur Zuschauer und uns betrifft das nicht. Weil ich finde, es betrifft jeden in unserer Gesellschaft, zurzeit vor allem. Und da sollte sich auch keiner rausnehmen und sagen, ich sitze auf einem bequemen Stuhl, mich geht das alles nichts an.
Nach dem Ende von Dennis Kelly. Für Luisa Köpper die Erstregie am Theater Heilbronn. In den Hauptrollen sehen wir Romy Klötzel und Sven-Marcel Voss. Zu sehen ist das Stück im Abendspielplan der Box. Nun hoffe ich, dass wir Sie mit diesen Einblicken in die Produktion mitnehmen konnten und neugierig machen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da steht dann ein Klassiker an. Über die letzte Premiere der Saison, den eingebildeten Kranken von Molière, werde ich dann berichten. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.